Weil eigentlich ist die Rolle des Juristen, der Juristin, die, wie ein Architekt, die Gewerke zusammenzuführen. Das heißt, es kann nicht ihre Aufgabenstellung sein, dass sie hingehen und die Mauer mörteln, hochziehen und die einzelnen Steine aufeinander setzen, damit es ein schönes Haus ergibt. Dafür gibt es andere Spezialisten, die das besser können. Aber sie müssen wie ein Architekt diese ganzen Gewerke, die dort jetzt neuerdings zustande kommen, tatsächlich orchestrieren und müssen immer das große Ganze im Blick haben.
So, eine neue Episode des IT- und Rechts-Podcasts. Heute verlassen wir mal die Makroperspektive und schauen uns mal die Digitalisierung in der Rechtsabteilung an und stellen uns heute mal die Frage, welche Optimierungspotenziale, welche Workflows und welche Automatisierungsansätze sind für juristische Arbeitsabläufe relevant und auch wirklich geeignet. Genau das wollen wir heute mit unseren zwei Experten vom Legal-Tech-Unternehmen SmartVocat besprechen. Das Unternehmen SmartVocat ist insbesondere durch ihre erfolgreiche Arbeit bei der Bayer AG bekannt geworden. Und ich heiße Sie herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Ja, sehr schön. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer sind Sie und was machen Sie beide genau?
Gut, dann starte ich mal. Mein Name ist Susanne Marx. Ich bin Legal Transformation Advisor bei SmartVocat. Vom beruflichen Umfeld her war ich vorher in einer Rechtsabteilung in einem großen norwegischen Energieunternehmen und privat beschäftige ich mich auch viel mit Digitalisierung und Technik und Recht in der Kombination. Ich bin Mitgründerin des ersten deutschsprachigen Chapters von den Women in eDiscovery in Frankfurt. Unter anderem und hier in Düsseldorf, Rhein-Ruhr, haben wir auch ein Legal Innovation Roundtable letztes Jahr etabliert. Und dann gibt es noch weitere Netzwerkarbeit, wo ich mich dann austausche und mich dem Feld immer weiter näher, weil es ja noch ein recht neues Feld ist, in dem wir uns bewegen.
Mein Name ist Ignaz Hüsken. Ich bin Geschäftsführer bei SmartVocat und bin vor unzähligen Jahren in die Rechtsbranche gestolpert. Nachdem ich 6 Jahre zuvor bei KPMG Consulting Bearing Point war, hat mich irgendwann das Glück oder der Zufall ereilt und ich habe ein Projekt in eine Großkanzlei verkauft und bin nie wieder aus den Fängen von Justitia entkommen und seitdem in verschiedenen Positionen bei Anwaltskanzleien, insbesondere Großkanzleien, Elno, Clifford Chance gewesen. War auch lange Zeit im Ausland, in Südafrika, bin 2019 wieder zurückgekommen und genieße seitdem das unternehmerische Leben bei SmartVocat mit vielen neuen Themen, vielen Dingen, die da im Aufbruch begriffen sind, den wir mitbegleiten und habe auch das Vergnügen, dass ich vor wenigen Tagen auch gebeten wurde, die Leitung eines neu entstandenen Instituts an der BSB, Business and Law School in Berlin, zu übernehmen. Das Institut kümmert sich dann gemäß Namensgebung auch um das Thema Innovation in Legal und Compliance. Insofern auch da eine weitere spannende Aufgabe. Hm.
Ja, bevor wir jetzt direkt ins Thema gehen, würde mich für den Anfang interessieren, wer oder was ist eigentlich SmartVocat? Also wie hat das Ganze angefangen?
Ja, jetzt haben wir leider die Gründer nicht dabei, aber SmartVocat ist ein junges Unternehmen. Es wurde 2016 gegründet aus der Idee des Bedürfnisses von Rechtsabteilungen, Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren. Es hat Projekte gegeben im HR-Bereich. Es hat Projekte gegeben, aus denen jetzt auch das große Bayer-Projekt entstanden ist, was Sie ja schon eben erwähnt haben. Und seit 2018 ist es als solches operativ selbstständig tätig. Und der Schwerpunkt liegt halt auf der juristischen End-to-End-Lösung, also nicht nur die Umsetzung von digitalen Lösungen, sondern auch die Entwicklung und die Schwerpunktsuche und dann halt auch der Nachgang in der Begleitung, also bis hin von der Konzeption bis zum Go-Live. Mhm.
Mir ist direkt mal aufgefallen, dass Sie sehr selten den Begriff Legal Tech bemühen. Hat das einen Grund? Also begreifen Sie sich überhaupt als ein solches Legal Tech Unternehmen oder ja, ist das nur so ein Marketingbegriff in dem Zusammenhang?
Wir vermeiden ihn schon ein bisschen bewusst, manchmal auch unbewusst, vor dem Hintergrund, dass wir glauben, dass das Legal Tech immer von der Definition her eigentlich das, was wir tun, auf ein paar Zeilen Programmiersprache reduziert. Und wir glauben, dass Digitalisierung weitaus mehr ist als einfach nur eben diese bekannten 2-3 Zeilen, um die es geht, ein Produkt wie Microsoft Word und andere, die man einfach vom Regal runternimmt und dann ohne weiteres implementiert. Für uns ist wirklich der Begriff digitale Transformation eher zutreffend. Und das bedeutet dann gerade in einem Umfeld wie dem unsrigen, viel über das Thema Veränderungsmanagement zu reden, viel auch über das Thema zu reden, wie stelle ich eigentlich eine gemeinsame Sprache her? Weil wir natürlich und für die Studierenden unter uns, die noch ein bisschen näher sozusagen an der theoretischen Materie sind, wissen wir, dass nach Luhmann Systeme ihre eigene Sprache ausbilden und das wiederum heißt, dass Begrifflichkeiten in der einen wie der anderen Welt durchaus anders belegt werden. Und genauso ist es natürlich auch im juristischen Universum mit unserer eigenen Terminologie. Klassisches Beispiel, wir reden von Mandanten und nicht von Kunden und das lässt sich beliebig fortsetzen, die Liste. Und was wir uns zum Kernpunkt unserer Tätigkeit gemacht haben, ist tatsächlich im Rahmen dieser digitalen Transformation diese gemeinsame Sprache zu suchen, wo Juristen mit den hybriden Profilen, also Legal Engineers und dann aber auch mit den Softwareentwicklern gemeinsam an der Fragestellung arbeiten, wie kann ich eigentlich eine bessere Rechtsberatung erbringen? Und das kann sowohl im Inhouse-Kontext passieren, als auch in dem Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant, also Private Practice und in dem Fall dem entweder dem Individuum oder eben der Organisation, sprich dem Wirtschaftsunternehmen.
Und wie ja auch schon vorher erwähnt, es ist ja nicht nur der rein technische Faktor, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, sondern auch dieses Change Management, diese Änderung halt mit zu begleiten und halt auch die Schritte dafür mit zu definieren. Weil jedes Unternehmen ändert sich hier anders und hat eine eigene Kultur und hat auch einen eigenen Startpunkt. Und unsere Philosophie ist halt, dass wir nicht einfach den Standard irgendwen aufpressen wollen, um es mal ganz salopp zu sagen, sondern halt zu schauen, was braucht der Mandant wirklich, was ist er bereit zu tragen, was kann er tragen und in welchem Zeitraum kann man bestimmte Dinge umsetzen. Weil es hilft halt nichts zu sagen, es gibt eine Deadline am Ende, auch wieder so ein schöner juristischer Begriff, bis was umgesetzt werden soll, wenn intern beim Mandanten gar nicht die Faktoren dafür gegeben sind.
Ja, das finde ich für den Anfang auch sehr sympathisch. Was mich auch interessieren würde, worin unterscheidet sich eigentlich so diese IT-Beratung für die Rechtsbranche gegenüber anderen Branchen? Weil es ist ja oft nicht ganz nachzuvollziehen, was Juristen überhaupt machen. Übrigens ein schönes Zitat von Tom Bregelmann an dieser Stelle. Also die Tätigkeit eines Juristen ist immer etwas schwer zu erfassen, nicht besonders trivial und oft auch undurchsichtig. Dazu kommt noch, dass im Vergleich zu anderen Branchen zumindest selten ja gute und klare Prozesse existieren, sodass es auch schwierig ist, gewisse KPIs zu ermitteln. Und es gibt in der Rechtsbranche deutlich weniger IT-Schnittstellen. Über die E-Akte will ich erst gar nicht anfangen zu reden. Was gibt's denn noch? Also auch sind Juristen insgesamt, das muss man ehrlicherweise zugeben, nicht besonders bekannt dafür, dass sie sich für die Digitalisierung allzu sehr begeistern. Und das meine ich auch gar nicht böse. Ich bin ja selbst von Haus aus Jurist und ich glaube, es liegt einfach in der Natur des Juristen, auf Sicherheit, Konstanz und Beständigkeit zu setzen. Und dazu kommt noch, dass in der Vergangenheit besonders wenig investiert wurde vom Staat in dem Bereich. Meine Frage ist jetzt, Sie arbeiten ja schon sehr lange in dieser Branche und schauen als Legal-Tech-Unternehmen, sage ich jetzt mal, immer auch aus der betriebswirtschaftlichen Brille. Können Sie diese Klischees bestätigen? Sind Kanzleien oder Rechtsabteilungen aus Ihrer Sicht anspruchsvollere oder besonders anspruchsvolle Kunden?
Also ich glaube, erst einmal muss man unterscheiden zwischen Rechtsanwaltskanzleien, Alternative Legal Service Providern und Rechtsabteilungen in Unternehmen. Zum einen, weil wir dort sehr unterschiedliche Herausforderungen sehen und auch sehr unterschiedliche Startpunkte, was die Fragestellung angeht, aber auch die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen. Fangen wir doch bei den Rechtsanwaltskanzleien an. Und da müssen wir heute eigentlich konstatieren, und ich meine, wir haben die letzten Jahresergebnisse bei Juve erst jüngst gesehen, da gibt es eigentlich keine Notwendigkeit zur Veränderung. Die Kanzleien sind gerade die unter den Top 100 sind, was das Thema Wirtschaftskanzlei angeht. Denen geht es verhältnismäßig gut. Die wachsen, gedeihen, sind auch in der Lage, durchaus sehr hohe Gehälter zu zahlen, was dann wiederum auch Rückschlüsse zulässt, dass es grundsätzlich da auch auf der Cashflow-Seite keine Probleme gibt. Das heißt, der Veränderungsdruck oder das, was man für gemeinhin die Burning-Plattform nennt, ist sicherlich bei den Kanzleien anders geartet als das, was man bei den Inhouse-Abteilungen sieht. Dort, wo ein Rechtsabteilungsleiter ist, der täglich sich mit dem Motto auseinandersetzen muss, more for less, sprich, er bekommt eigentlich keine zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird aber mit immer mehr Aufgaben betraut. Und schlussendlich, man muss sich nur überlegen, was vor 2 Jahren eingesetzt hat mit völlig neuen juristischen Schwerpunkten vom Homeoffice hin, Fragestellungen, die sich dort entfaltet haben, bis hin zur Frage, wie man eigentlich einen gesunden oder hygienischen Betrieb führt, wo überall welche Regeln einzuhalten sind und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, was sich am Horizont abzeichnet, im Thema Lieferkettengesetz, EU-Directive, Human Rights und so weiter. Es wird ja nicht weniger, was auf den Schreibtischen der Unternehmensjuristen landet. Das heißt, die müssen sehr wohl darüber nachdenken, was sie eigentlich auf der Effizienz- und auf der Effektivitätsseite machen können. Und nachdem wir durchaus auch da und dort Konvergenz sehen zwischen der Rechtsabteilung und der Compliance-Abteilung, kommt natürlich automatisch auch die Frage auf, wie kann man das Business Partnering verbessern? Also sehr viel präventiver in die Frage der Einflussnahme auf Verhaltensweisen der Business-Kolleginnen und Kollegen eingehen, damit diese eben es nicht, gar nicht erst zum Tag der Tage kommen lassen. Sprich, wie unterstütze ich die im Vorfeld erheblich besser, dass die nicht erst sozusagen dann bei mir als Litigation Case auf dem Tisch landen? Und auf der Grundlage muss man sagen, gibt es eine ganz andere Burning-Plattform bei Inhouse-Abteilungen. Das bedeutet, wenn wir dann einen Schritt weitergehen und uns anschauen, wie viel davon Prozess- und Projektgetrieben ist, haben wir auch 2 umgekehrte Verhältnisse. Bei der Frage der Anwaltskanzleien haben wir ein hochgradig projektorientiertes Geschäft, weil dafür werden sie ja in den meisten Fällen sozusagen für strategische Mandate, für das, was wir allgemein als Bet the Company bezeichnen, geholt, mandatiert. Und umgekehrt, der Großteil derjenigen Dinge, die Sie in einer Rechtsabteilung finden, sind sehr stark prozessgetrieben, wiederkehrend, mit relativer Gleichförmigkeit. Und dementsprechend sieht man hier auch unterschiedliche Bereitschaften, A, sich auf das Thema digitale Transformation einzulassen und B, die Schwerpunkte setzen sich auch ganz anders. Das heißt, was bei den Kanzleien, wie gesagt, Projektmanagement ist, ist eigentlich bei den Rechtsabteilungen das Thema Prozessmanagement. Und dementsprechend muss man sich dann auch jeweils anschauen, was tatsächlich der erste und der zweite Schritt sind. Und die sind sehr unterschiedlich auf den beiden Seiten. Und dann abschließend vielleicht noch Alternative Legal Service Provider, die hängen irgendwo dazwischen. Sicherlich eine neue Gattung. Und ich rede hier nur über den B2B-Bereich und nicht über die klassischen weniger Miete- und Flightride-Anbieter, die sich sozusagen da nochmal im B2C-Bereich positionieren, sondern wirklich im B2B-Bereich, wie Exigent und Cognialaw und so weiter. Die verbinden so ein bisschen beide Welten, aber die sind sicherlich noch nicht so maßgeblich sichtbar, dass man sagen könnte, da bildet sich ein eigenes Anforderungsprofil heraus.
Mhm. Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, digitale Transformation. Das ist mittlerweile bei mir ein richtiges Reizwort geworden, auch wenn ich es damals sehr, sehr gerne genutzt habe. Transformation ist ja ein gigantisches Wort. Da geht es um strukturelle Veränderung. Was wollen Sie genau strukturell verändern?
Definitiv auch das Mindset mit dem Umgang der Digitalisierung. Wir hatten ja eben gerade schon gesagt, der Unterschied zwischen Kanzlei und Rechtsabteilung ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Ebenen beschriebenen, sondern auch die Funktionen, die eine Rechtsabteilung im Unternehmen hat. Es ist immer eine Kostenstelle. Es ist immer nur Advice. Es wird nie gesehen. Es ist irgendwo im Backend versteckt im Zweifel. Und das ist auch mit Grund für die Transformation, weil dadurch, dass man ja nie in erster Linie steht und gesehen wird, ist der Fokus und das Bedürfnis für Weiterentwicklung gar nicht da. Es ist immer ja die zweite Reihe halt schlichtweg. Und unser Bedürfnis ist halt auch die Marktfähigkeit von Rechtsabteilungen und Compliance-Abteilungen mit zu stärken, auch im eigenen Unternehmen und nicht nur der Kostentreiber zu sein. Und wenn es dann um die digitale Transformation als solches vom Begriff her geht, ist es halt auch die Nutzung von technischen und prozessualen Möglichkeiten, um eben solche Marktfähigkeit zu gewährleisten. Aber Schwerpunkt ist halt Mindset, weil, wie auch schon erwähnt, der Jurist, der klassische hätte gern noch seine Toga und den Stein und Hammer und Meißel, dann ist es risikosicher in Stein gemeißelt. Der hat die Transformation zum Papier und Stift geschafft und der Schritt zur Digitalisierung liegt für ihn aufgrund Risikofaktoren, die er halt nicht selber bemessen kann. Und richtig ist halt was, was nicht jedem Juristen liegt und damit der Risikofaktor, den er nicht einpreisen kann, dass wir da halt den Weg mit beschreiten, um das zu minimieren und dann die Transformation darzustellen.
Also ich glaube, man muss ganz offen sagen, unter den Professional Services sind die Juristen die Letzten, die diese Evolutionsstufe hinter sich bringen. Also es gab vor vielen, vielen Jahrzehnten, waren es Ärzte, denen hat man beigebracht, dass sie mit DRGs handhaben müssen, dass sie sich mit Budgets pro Kopfpauschalen und Fallzahlen und so weiter aussetzen müssen. Und ich erinnere mich noch gut, wie mein Vater meinte, ich bin doch Arzt, ich bin für den Patienten da, ich bin doch kein Manager. Und genau diese Einstellung findet man halt noch bei vielen Juristen, die zu Recht sich natürlich Organe der Rechtspflege nennen. Nur muss man halt verstehen, dass das, was Law of Business ist, eben auch Business of Law ist im Umkehrschluss. Die Ausbildung gibt es nur begrenzt her. Dort wird man primär immer noch so ausgebildet, als würden wir alle eine Richterinnen- und Richterposition anstreben. Das hat wenig mit unternehmerischem Denken, mit Bezügen in unsere wirtschaftliche Realität, wirtschaftlich-soziale Realität, muss man sagen, zu tun, sondern es geht rein um die Fragestellung, wie man, wenn man so will, technisch exzellent tatsächlich Materie beherrscht. Und der Unterschied zwischen einem Experten und einem Berater ist der, nicht nur den Paragraphen zu kennen, sondern ihn einzubetten in den Kontext. Und das heißt, wenn wir über digitale Transformation reden, ist dann die Fragestellung, was da eigentlich bedeutet das? Und wir sehen das verknüpft mit einer Reihe von für sicherlich die Anwaltschaft, aber auch generell Juristen ungewöhnliche Perspektiven. Die erste ist, wegzukommen von der Thematik, dass Digitalisierung einfach das Kaufen einer Software ist. Sondern es ist eigentlich das Infragestellen der eigentlichen Beratungsprozesse, sowohl im Unternehmen als auch zwischen eben Anwaltskanzlei und Unternehmen und so weiter. Und zwar das Infragestellen dahingehend, dass man den Menschen in den Vordergrund rückt. Und da gibt es dann so schöne Schlagworte wie Legal Design. Das verwechseln wir dann immer leicht mit der ersten Ebene nach Margaret Hagen, in der man sich bewegt und einfach nur den Output von Rechtsberatung visualisiert. Sehr wichtige Ebene sicherlich, aber da kann man durchaus auch noch ein paar Stufen runtersteigen, sich die Prozesse anschauen und am Ende des Tages sich fragen, habe ich den Menschen eigentlich in den Mittelpunkt gestellt? Und wenn ich das tue, wie habe ich den jeweiligen Menschen erreicht? Und ohne jetzt sozusagen hier tief in die Regulierung einzusteigen, aber da kommen dann noch so Themen heraus wie Informationsasymmetrie. Ich als tief in meiner Materie verankerter Berater, kann ich eigentlich mit dem Geschäftsführer, der keinen juristischen Hintergrund hat, überhaupt die Materie als solche erläutern? Kann ich den Zusammenhang schildern und so weiter und so fort? Das ist der erste Punkt. Digitale Transformation hat was damit zu tun, den Prozess in Frage zu stellen und tatsächlich den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, wenn wir über User Experience reden, dann meinen wir auch beide Seiten. Und das ist dann der zweite Punkt. Man hat sicherlich allen Anwältinnen und Anwälten immer eingetrichtert über die letzten 20 Jahre, der Mandant hat Recht. Alles, was der Mandant tut, ist richtig. Und genauso ist das natürlich dann, hat sich in den Inhouse-Bereichen verfangen. Nur es geht eigentlich um beide Seiten. Weil wenn ich jemanden in der Rechtsabteilung sitzen habe, der selber, und wir haben das aktuell in einem Projekt jüngst erlebt, beim global operierenden Medizinproduktehersteller im Legal- und Compliance-Bereich, die mussten in 19 verschiedene Systeme gehen, um zu schauen, ob es dort Anfragen gab. Diese User Experience kann nicht ideal sein und es kann keinen Tagesablauf gewährleisten, indem man optimale Beratung für die Business User anbietet. Das heißt, wir definieren User Experience ganz und wir nennen das Legal User Experience als nicht eine Einbahnstraße, sondern eine, die in beide Richtungen funktioniert. Und das Dritte ist die Frage, wie stelle ich mich auf? Weil digitale Transformation heißt nicht, dass ich tatsächlich alles in Stein meißel und eine feste Software habe, sondern ich muss in der Lage sein, relativ schnell auf das, was sich in meinem Umfeld am Ende des Tages abspielt, darauf zu reagieren. Und das heißt eben, dass ich Technologie nicht einmal vom Regal kaufe, implementiere und dann hoffe ich, dass alles gut wird, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, wie in dem sich wandelnden Umfeld mir Technologie Unterstützung anbieten kann. Und Unterstützung heißt nicht, dass ich den Anwalt ersetze, sondern es heißt, wie ich das Leben des Anwalts so gestalten kann, dass er oder sie sich stärker auf das konzentriert, wofür man eigentlich ausgebildet worden ist. Strategische Beratung und nicht diese eher administrativ geprägten Tätigkeiten, die immer häufiger anfallen.
Hm. Ja. also schlicht und ergreifend Routinearbeit beseitigen.
Aber das heißt, wenn man es konsequent weiterdenkt, dass man erstmal sich selber hinterfragt und überlegt, was läuft da eigentlich vor mir ab und was ist mein Beitrag dazu? Und es ist immer wieder erstaunt zu sehen, dass das Thema Prozessmanagement und das Verständnis, dass da eigentlich jedes Mal ein Prozess hintersteckt, von der Annahme eines Mandates bis hin zur Abwicklung, dass da Schritte sind, da gibt es Beiträge von Kolleginnen und Kollegen, da gibt es Abhängigkeiten in den Beiträgen, da gibt es auch verschiedene Zwischenstufen, die man durchlaufen muss, von dem ersten Draft-Review und so weiter, dass das alles, dass man anfängt, das einfach mal aufzumalen. Das ist eigentlich der erste Schritt und sich dann überlegt, wo kann ich eigentlich Dinge optimieren? Wo verliere ich Zeit? Und das Interessante ist, Zeit ist das Einzige, was wir in der juristischen Profession haben als Asset. Weil Zeit ist auch eine Reflexion unserer Expertise. Zeit ist eigentlich unsere unmittelbare Benchmark. Aber mit der gehen wir so fahrlässig um, weil wir es gelernt haben, und das ist nicht zuletzt auch der Verdienst der Großkanzleien, dass eigentlich Arbeit was Gutes ist. Und wenn es dann länger dauert, dauert es länger, bis hin zur Aussage, naja, dann kann ich ja abends auch noch 2 Stunden mit einkalkulieren. Aber tatsächlich ist das ein betriebswirtschaftlich extremes Fehlverhalten. Weil am Ende des Tages habe ich eben eine gewisse Arbeitszeit, aber ich habe ja sehr wohl auch Zeit, die ich fürs Privatleben, für mein Sozialleben und so weiter brauche. Und die ist ja durchaus mit gutem Grund vorhanden. Das heißt, wenn wir anfangen, Zeit auch als das wahrzunehmen, was es tatsächlich ist, eine knappe Ressource, die ich bestmöglich einsetzen muss, dann kommen wir auch sehr schnell zur Fragestellung, wie ein Prozess funktioniert. Nur manchmal dauert diese Überzeugungsleistung auch ein bisschen länger. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die das bis heute nicht realisiert haben. Oder erst dann, wenn es leider zu spät ist.
Ja, ich glaube, Prozesse im herkömmlichen IT oder informatischen Sinne sind nicht so bekannt bei Juristen. Das ist auch einfach eine Denkart. Wir haben auch erst neulich einen Artikel zu Konrad Zuse und Legal Tech geschrieben, wo wir genau das beschreiben, dass Juristen und Informatiker oder Mathematiker oder auch Mathematikerinnen einfach gegensätzliche Wissenschaften betreiben und Jura am Ende des Tages eine Argumentationswissenschaft ist. Aber okay, anderes Thema. Um mal konkreter zu werden, Sie bewerben Ihre Produkte, zu denen wir auch noch kommen werden, und Ihre Arbeitsweise als inter- und multidisziplinär. Das ist leider auch so ein Reizwort bei mir geworden, weil das sehr gerne als Marketingbegriff genutzt wird. Deswegen frage ich auch sehr gerne genauer nach, was man damit meint. Und zwar steht auf Ihrer Webseite unter der Headline, wenn Recht und IT eine gemeinsame Sprache sprechen, steht bei Ihnen geschrieben, dass Sie mit Ihrer Umsetzungsmethodik die Sprachlücke zwischen Juristen und Entwicklern überbrücken wollen. Also das war so eine Beschreibungsform, die ich sehr interessant fand. Was meinen Sie damit? Welche Sprachlücke gibt es da?
Es gibt ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis. Nehmen Sie den Begriff Prozess als solchen. Wenn ein Jurist von einem High-Level-Prozess spricht, ist der um ein Vielfaches detaillierter, als wenn ein ITler von einem High-Level-Prozess spricht. Mhm. Für den ITler ist es, wer ist da? Was will er haben und wie wird's umgesetzt? Also zum Beispiel für eine Freigabe, ich gebe meine Daten ein, einer checkt's gegen, es wird freigegeben. Für einen Juristen ist es, was sind das für Daten, wo kommen die her, wie lange sind die gültig, wer muss alles noch mit eingebunden werden, haben alle ihre Approval gegeben, gibt es irgendwelche externen Regularien oder interne Regularien, die das beeinflussen und wo muss es am Ende als Ergebnis wieder überall hingespielt werden oder recorded werden, damit man das Risiko minimiert und der Prozess abgeschlossen ist. Und da die Brücke zu schlagen, zwischen dem Verständnis, was wichtig ist in dieser Prozessentwicklung und was High Level ist, ist halt schon enorm. Wenn man die beiden Parteien so für sich aufeinandertreffen lässt, generiert man von Sekunde Nummer 1 Missverständnisse und dann kommt halt als zweiter Punkt noch hinzu die Terminologie, wie eben auch schon erwähnt, die halt total unterschiedlich belegt ist. Das bedarf dann halt auch jemanden, der halt beide Sprachen spricht, um da halt dann zu vermitteln und im Zweifel Alternativbegriffe zu entwickeln, die sich dann halt für den Bereich ergeben.
Also vielleicht darf ich noch anfügen, konkret heißt das, dass wir natürlich, wo fangen wir an? Wir fangen an, wir haben die Rechtsmaterie, wir haben Gesetze, wir haben Policy-Handbücher und so weiter. Und der erste Schritt, den es eigentlich zu tun gibt, ist mal die Frage zu stellen, was passiert da eigentlich? Wie sieht mein Prozess insgesamt aus? Und das, was wir in, was wir als Legal Tech Translator bezeichnen, inkludiert haben, ist eigentlich, und das mit den interdisziplinären Teams, heißt es eben Wirtschaftsjuristen und Juristinnen, Volljuristinnen, Juristen, aber auch Diplom-Juristen zu haben. Wir haben aber auch Prozessspezialisten und klassische Entwickler. Heißt, diese Gesamtheit mitzubringen, um diese Anforderung zu zerlegen. Und zerlegen heißt, ich nenne es immer sezieren. Die Frage sich zu stellen, worum geht es hier eigentlich? Ist ja eigentlich der Schritt hier in diesem Prozess, der eine Fact-Finding-Mission zu betreiben, geht es hier darum, zum Beispiel etwas in der Selbstprüfung durchzuführen, also was wir als Assessment beschreiben, das heißt, jemanden an die Hand zu nehmen, dass er oder sie in der Lage ist, tatsächlich herauszufinden, wie die richtige Verhaltensweise aussieht. Brauche ich ein NDA, brauche ich keins? Oder ist es eine Bewertung? Kommt dann Approval hinten raus, eine Genehmigung für irgendetwas? Oder geht es eher darum, dass Daten generell gesammelt werden zum Beispiel und so weiter und so fort? Und dieser Schritt wirklich, und einer meiner ehemaligen Chefs hat immer gesagt, eigentlich ist Juristerei nichts anderes als Standard Operating Procedures. Jedes Gesetz ist nichts anderes als eine Handlungsanweisung. Das ist natürlich ein sehr hässliches Bild. Und ich habe ihm gesagt, das können wir so nicht kundtun, auch wenn wir das verstehen und so tatsächlich auch sehen. Mein Gesetz sagt nichts anderes. Ich habe einen Startpunkt, ich habe einen Bezug und dann gibt es gewisse Handlungen, die daraus erfolgen müssen. Und idealerweise beschreibt es auch noch das, was als Ergebnis tatsächlich dort herauskommen soll. Im Angelsächsischen etwas einfacher gemacht, weil sie dort halt zu den jeweiligen Gesetzestexten auch noch Erläuterungen haben im Vergleich zum Civil Code-Bereich. Und das heißt, wenn wir im Legal Tech Translator vorgehen, ist das wirklich schrittweise erstmal aus der tiefen juristischen Materie hervorkommen und versuchen, eine Prozessebene zu erreichen. Und dann haben wir an der Stelle, um die Sprache zu finden für alle, haben wir Business Process Management und Notation, die Methodik hergenommen, 2.0, die letzte Version, und haben angefangen, gewisse Dinge sprachlich so anzupassen, dass Unternehmensjuristen sie auch verstehen, weil das teilweise sehr technisch, sehr betriebswirtschaftlich war. Da ging es um Begrifflichkeiten, aber wir haben sehr wohl eine klassische Flussdiagramm-Methodologie angewendet und wenden die auch an und haben das dann auch weiterentwickelt, indem wir heutzutage eigentlich drei Ebenen machen. Die erste Ebene ist grundsätzlich mal 3-4 Schritte. Und der Klassiker ist zum Beispiel im Compliance-Bereich, Sie haben die Risikoanalyse, also Sie haben die Risikoidentifikation, die Analyse, die Risikoerledigung, Resolution. Das sind, wenn man das auf dieser Ebene macht, und Sie können viele von den juristischen Prozessen in 3-4 Bausteine zerlegen, sehr abstrakt beschrieben. Die zweite Ebene ist dann eine, die tatsächlich dem Leser auch schon mal den ersten Hinweis gibt, was da die Inputs sind und so weiter. Und die dritte ist tatsächlich dann eine, wo hart drinnen steht, auf dieser Maske müssen folgende Dinge abgefragt werden und die haben folgende Dimensionen. Und über diese drei Ebenen sind bei uns völlig stimmig ineinander. Und auf der Basis kann ein Volljurist ohne irgendein technisches Verständnis sich von oben nach unten vorarbeiten. Umgekehrt kann ein Techniker aber auch, ein Softwareentwickler, von unten nach oben sich durcharbeiten. Und sie werden sich trotzdem treffen und sie werden über denselben Prozess sprechen, weil sie die Chance haben, an der Stelle tatsächlich weiterzukommen. Und das machen wir, das meinen wir mit gemeinsamer Sprache. Und wir haben eben auch gemischte Meetings und eine der Herausforderungen war immer, wie kommen diese beiden Seiten zusammen? Weil wenn der Techniker von der Architektur spricht und von irgendwie der Notification und der Jurist denkt sich dann, was meint er genau mit der Notification? Was bedeutet das konkret? Und wir verknüpfen das dann zusätzlich noch mit Rapid Prototyping und Agile als Projektmanagement-Methodologie. Das heißt, wir machen User Stories. Was ist tatsächlich der User Journey? Wie soll der aussehen? Machen zum sehr frühen Zeitpunkt, zeigen tatsächlich, was es dann bedeutet, um auch ein Gefühl dazu zu geben, wo es dann enden wird und sprechen da etwas Urjuristisches an, das haptische Element. Das ist nämlich, bei Juristinnen und Juristen ist es immer einfacher, die Broschüre zu zeigen und dann über abstrakte Elemente zu reden. Und genauso verhält es sich mit Software. Es ist einfach zu zeigen, was die Software tut, um dann das Ganze wieder zu abstrahieren und auf ein Prozesslevel zurückzubringen. Deswegen spielt das eigentlich eine sehr große Rolle in der Implementierung. Mhm.
Ja, diese Umsetzungsmethodik bilden Sie dann auch irgendwie grafisch ab. Das fand ich super interessant. Werden wir dann auch in die Shownotes packen. Jetzt aber mal zu Ihren Produkten, über die wir eigentlich hier reden wollten. Sie haben zwei Produkte zur Auswahl. Einmal Inspiring Legal, das ist ein ServiceNow-based Produkt. Und einmal das hauseigene Workflows. Führen Sie uns da mal ein, wozu dienen diese Produkte?
Das ist korrekt, ja. Also Inspiring Legal ist eine Handel, wenn man so will, ein Trading Name, an dem wir in den Markt rangehen. Das ist unser Joint Venture. Das Produkt dahinter ist tatsächlich eine Implementierungsleistung, die sich auf ein Angebot von ServiceNow, ist ein amerikanischer Großkonzern, einer der heißesten Aktientipps, die es zurzeit im Enterprise-Software-Umfeld gibt. Die haben ein Modul herausgebracht, das heißt Legal Service Delivery. Da sind wir Implementierungspartner. Kundenkreis, Segment dafür sind die Global 2000. Alles, was in der Region sich bewegt, wie gesagt, also Bayer und größer. Wir haben jetzt zuletzt für eine afrikanische Großbank gearbeitet, 46.000 Angestellte, sind gerade mit diversen anderen auch in ähnlicher Größenordnung unterwegs. Also wirklich alles, was groß ist, setzt die Software ein, kam ursprünglich auch aus anderen Bereichen und hat sich jetzt zuletzt eben auch im Legal-Bereich als Enterprise-Lösung hervorgestellt. Und unser eigenes Produkt ist dann eigentlich die Quintessenz aus dem, was wir auf der Implementierungsseite mit ServiceNow erlebt haben, was wir vorher auch schon gesehen haben. Denn wir denken, es gibt halt eine Welt jenseits der global 2000 größten Unternehmen. Und zwar eine sehr große Welt, die eigentlich nicht bedient wird. Die wird von den großen Softwareherstellern zurzeit nicht bedient, also sei es jetzt Thomson Reuters und wie sie alle heißen mögen, weil die sind zu klein. Diese Rechtsabteilungen bestehen aus 4 bis vielleicht 10 Personen, wenn es hochkommt, vielleicht aber auch noch sehr viel kleiner, manchmal gar keine Rechtsabteilung, und die brauchen aber auch Unterstützung. Und die Frage war immer, was kann man denen geben? Und dementsprechend dort ist SmartVocat Workflows entstanden. Also es gewisse Dinge, wo wir halt Verbesserungen gesehen haben zu dem, was wir auf der ServiceNow-Seite erlebt haben, aber auch insgesamt ein anderes Konzept. Und das andere Konzept fußt dann darin, dass wir voraussichtlich im dritten Quartal das Ganze zu den Quellcode offenlegen werden, beziehungsweise als Open-Source-Lizenz auch die Foundation offiziell publizieren. Das fußt darin, dass wir zum Beispiel, und das ist bei den meisten Lösungen, hat man immer nur die Auswahl, will ich Contract Lifecycle Management oder will ich Meta Management? Und wir sagen, eigentlich gehört das zum Komplettprozess dazu, dass beide sozusagen integrativ auf einer Plattform als Use Cases sitzen. Und auch das haben wir geändert. Und dementsprechend, wir sind da mittendrin, das ist im Dezember, ist die tatsächlich unsere echte Vision. Es gab ein paar Vorprodukte, ist mit den ersten Use Cases live gegangen. Wir sind zurzeit dabei, das zu implementieren, also primär Dokumentengeneration für Verbände, die das als quasi Shared Service Center Leistung ihren Mitgliedsunternehmen mitgeben und jetzt inzwischen auch schon in den Datenschutzbereich übergegangen. Wie gesagt, eine etwas andere Welt, gleiches Thema. Integrativ denken, umfassend und tatsächlich eine ganz neue Legal Service Delivery anbieten. Aber das eine ist halt wirklich für die ganz Großen dieser Welt und das andere ist für die, die es auch brauchen, aber eben nicht 40, 100.000, also Bayer hat ungefähr 100.000 Angestellte und so weiter haben, sondern in einer ganz anderen Dimension sich befinden, aber nichtsdestotrotz sich mit denselben juristischen und Compliance-Herausforderungen herumschlagen.
Jetzt werden die Produkte, Workflows unter anderem für Compliance und regulatorische Prozesse verwendet. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel, gerne auch ein triviales Beispiel, damit man sich den Prozess besser vorstellen kann?
Also ein Beispiel, ein ganz triviales Beispiel ist das Thema Geschenkpolicy im Compliance-Umfeld. Also wir wissen ja alle, dass eins von Frau Merkels Lieblingsgesetzen jetzt vielleicht dann doch noch Wirklichkeit wird mit dem Verbandssanktionengesetz. Und dementsprechend heißt das auch, dass man natürlich weltweit schauen muss, dass selbst in Ländern, wo eben das Thema Compliance jetzt nicht so hochgehalten wird, dass eine gewisse durchgängiges, effektives Compliance-System als solches implementiert wird, um eben dem vorzubeugen. Und das wiederum bedeutet, dass ich eigentlich, wenn ich als klassischer deutscher Mittelständler rausgehe und ich bin in 30, 40 Ländern aktiv, dass ich eine Plattform anbieten muss, in dem jemand idealerweise im Self-Service feststellen kann, darf ich dieses Geschenk eigentlich A annehmen oder darf ich dieses Geschenk vergeben? Und das ist der Prozess. Das heißt, es gibt ein sogenannten Intake, also eine Aufnahme. Da geht jemand rein und sagt, das ist die Situation, beschreibt sie. Das sind meine Personen, mit denen ich zum Beispiel heute Abend zum Abendessen gehe. Dann hat man dann in regulierten Branchen, zum Beispiel wie im Gesundheitssektor, da gibt es noch ein paar verschärfte Regeln, wenn es Healthcare-Professionals sind. Und auf der Basis wird das System, ist im System hinterlegt, dass es gewisse Grenzen gibt und das System wird zumindest eine Vorprüfung machen. In den meisten Fällen ist es sogar so, dass dieses System dann tatsächlich schon die abschließende Prüfung macht. Das heißt, das ist komplett zeitgestempelt. Wenn es später Untersuchungen gibt, hat auch der Business-User eine Chance nachzuweisen, dass er sich selber sozusagen hinterfragt hat, dass er durch diesen Prozess gegangen ist, das ist alles hinterlegt. Insofern auch ein gewisser Nutzen, solche Prozesse aus der Business-Sicht heraus anzunehmen. Als Beispiel, bei Bayer gab es einen besonderen Prozess, der heißt Fair Market Value. Da geben alle Bayer-User ein, wenn sie jemanden für eine eigene Veranstaltung als Redner buchen wollen. Das ist so in der Branche vorgegeben, dass es da gewisse Grenzen gibt, dass man nicht aus Versehen diesen Arzt oder diese Ärztin besticht, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Dieser Prozess wurde eingeführt nach 6 Monaten. Bei Bayer ist natürlich eine große Zahl. Sind 18.000 Anfragen angegangen, davon waren 80% sind vollautomatisch vom System beantwortet und beurteilt worden. Dementsprechend diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt heutzutage erheblich mehr Zeit für die wirklich komplexen Compliance-Fragestellungen und müssen sich nicht mehr mit diesen 30-Minuten-Prozessen abfinden. Und man kann das dann ausweiten bis zu Trivialitäten mit dem NDA, das jeder kennt, wo jeder immer denkt, NDA, ich habe es erlebt noch in Südafrika, ein großer Nahrungsmittelkonzern, da wurde jeder NDA individuell geschrieben, was der totale Wahnsinn ist, um es ganz offen zu sagen. Sondern NDA sollte halt ein paar wirklich wichtige Klauseln aus Unternehmenssicht beinhalten und ein paar Freiheitsgrade, aber eben sollte relativ gleichförmig durchlaufen und nicht jedes Mal neu tatsächlich erfunden werden. Damit man eben den wertvollen Ressourcen, sprich den Juristinnen und Juristen, die man an Bord hat, die Zeit gibt, sich um das zu kümmern, wo sie tatsächlich Mehrwert schaffen. Bei den komplexen Fragestellungen, die man hinterfragen muss.
Mhm. Ja, nochmal zu ServiceNow. Das wird wahrscheinlich vielen Juristen, vermute ich mal, nichts sagen. Ich kenne ServiceNow auch nur deshalb, weil unser Informatiker im Team damit beruflich zu tun hat und darüber auch wahnsinnig gerne redet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ServiceNow findet ja mittlerweile überall Anwendung, von der Beschaffung von technischen Mitteln bis in die HR, auch weit verbreitetes Ticket-Tool im Bankensektor. Aber in der Legal-Tech-Öffentlichkeit hört man wenig dazu. Ist ServiceNow vielleicht so ein Tool, mit dem man im Rechtsmarkt in Zukunft rechnen kann?
Ja, also ServiceNow ist ursprünglich entstanden aus der Idee heraus, den ganzen IT-Service-Management-Prozess, also sogenannte Tickets, zu optimieren. Was ist ein Ticket? Ein Ticket ist eigentlich ein einstufiger Prozess. Sie haben ein Problem, jemand anders beantwortet es, das Problem ist erledigt. Aus dieser kleinen Idee heraus hat dann der Gründer bzw. die es dann über die letzten 10, 15 Jahre groß gemacht haben, ist die Idee heraus entstanden, dass ich eigentlich viele Datensilos habe im Unternehmen. Also sogenannte Systems of Record. Ich habe das im HR-Bereich, ich habe es im Finanzbereich und so weiter. Und dass eigentlich die Prozesse über diese großen monolithischen Systeme, meistens SAP und andere, nicht hinweg sauber laufen. Und dementsprechend hat man einfach noch ein Netz drüber gezogen, um diese verschiedenen Teilprozesse stärker im Sinne der Gesamtunternehmung zu verbinden. Das heißt, ServiceNow hat dann irgendwann begonnen, über das Thema HR Service Delivery nachzudenken, hat begonnen, über das Thema zum Beispiel Compliance, also Governance, Risk und Compliance nachzudenken und so weiter. Und irgendwann ist man draufgekommen, weil ServiceNow natürlich eine eigene Rechtsabteilung hat, als stark wachsendes Softwareunternehmen, was machen wir eigentlich jetzt mit Legal? Und gerade in dem Umfeld von Legal Operations gibt es viele sehr gleichförmige Fragestellungen. Also generell, was wir immer als den General Legal Request bezeichnen, tatsächlich einfach allgemeine Anfragen, die stärker zu bündeln, an einer Stelle, wie gesagt, zusammenzufassen, um darauf aufsetzen, dann auch die ganze Analyse durchzuführen, wo gewisse Trends entstehen, wo man halt auch eingreifen sollte und so weiter. Bis hin zu solchen für uns eigentlich trivialen Prozessen wie Conflict of Interest, Checks und. Und dann weitergehend aber auch eben zum Thema Legal Matter Management, gerade wenn ich Litigation Cases und so weiter anschaue. Und das ganze Produkt, über das ich jetzt rede, das gibt es seit November 2020. Und seitdem, und das ist bis vor einem halben Jahr noch quasi im Restricted Market Release gewesen, das heißt, das ist noch nicht mal so in der Breite verkauft worden. Insofern ist es kein Wunder, dass Sie nicht davon gehört haben, weil es wäre relativ schwierig gewesen, auch es überhaupt als solches zu lizenzieren. Und was wir bei Bayer gemacht haben, ist, dass wir eigentlich dieses Projekt nur auf der Entwicklungsplattform angestoßen haben, weil es damals noch nicht, wenn man so will, diesen Standardunterbau gab. Insofern haben wir das Ganze schon vorweggedacht, ohne tatsächlich und sind am Ende sehr erstaunt gewesen, dass man zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen ist, was die ganze Architektur, die Struktur, aber auch das konzeptionelle Framework letztendlich angeht. Also was ist eine Akte? Was bedeutet das? Was ist der Bezugspunkt hier? Welche Dinge müssen sich darum bewegen und so weiter? Und wir haben das halt direkt auf der Plattform gemacht und haben nicht dieses sogenannte Legal Service Delivery Modul, das jetzt überall praktisch Standard ist, genommen. Das heißt, jemand, der heute mit uns arbeitet, hat den Vorteil, dass er die ganze Kernarbeit, die da am Anfang gestanden hat, nicht mehr machen muss. Wir können jetzt schon auf irgendwas aufsetzen und dort einfach weitermachen. Und um Ihnen eine Idee zu geben, wer sich dafür interessiert, also wir sind weltweit tätig. Wir sind gerade mit der viertgrößten Bank Indiens in Kontakt. Wir haben die viertgrößte Bank zum Beispiel Südafrikas jüngst im Projekt betreut und haben zum Beispiel bei denen gemischten Prozess automatisiert rund um die Fragestellung von Markenanmeldung und Markengenehmigung. Da hingen die IT-Abteilung drinnen, die Marketingabteilung und die Rechtsabteilung. Das ist ein abteilungsübergreifender Prozess. Wir sind derzeit mit einem Medizinproduktehersteller dran, die ganz vorne angefangen haben. Die haben ein Capability-Modell erst aufgesetzt, dann eine IT-Architektur definiert und jetzt werden sie sozusagen in die Implementierung rübergehen und ihre komplette Legal- und Compliance-Abteilung weltweit eben auf eine Workflow-Plattform setzen. Und also ich bin mir sicher, wenn wir im halben Jahr miteinander reden, dann werden sie davon gehört haben, weil ähnlich wie SAP, sie kaufen halt in einem Bereich die Software, und es lohnt sich aber erst, wenn sie tatsächlich das Ganze unternehmensweit machen. Also nur für Legal und Compliance herzunehmen, ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck, sondern sie wollen eigentlich ihre ganze Organisation mit diesem Netz an Teilautomatisierung, an Workflows, an kollaborativen Strukturen überziehen. Mhm. Und Legal ist halt nur ein Teil davon.
Mhm. Sie waren ja selbst oft international unterwegs, auch im Legal Operation Kontext. Da frage ich mich natürlich, ob es im angloamerikanischen Rechtsraum irgendwie einfacher ist, solche Tools zu verwenden, weil unsere europäische oder deutsche Herangehensweise einfach eine andere ist, ohne es jetzt irgendwie negativ zu bewerten.
Ja, leider, muss ich sagen. Und das reflektiert leider negativ auf die Reife unseres Rechtssystem, was die Management-Durchdringung angeht oder das Management-Framework. Zum einen ist im angelsächsischen Raum die Trennung zwischen der Rechtsabteilung und Legal Operations schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, man separiert da nicht nur nach den jeweiligen Rollen und den Expertise-Profilen, sondern hat auch ein klares Verständnis darüber, was eigentlich ein Operations-Teil ist und was tatsächlich Rechtsberatung im engeren Sinne ist. Also was wir unter traditioneller Volljuristenarbeit verstehen würden versus der Arbeit, die möglicherweise von Diplomjuristinnen und Juristen erledigt wird. Und das Verständnis ist hier in Europa noch nicht so weit wie in den USA. Das führt dazu, dass gerade die Legal Operations Abteilung agieren wie Alternative Legal Service Provider. Das heißt, Prozessoptimierung ist alles. Und das wiederum führt natürlich dann zum erheblich größeren Interesse, aber auch zu größerer Expertise, was die digitale Unterstützung angeht. Und das merkt man. Also mit jemandem beim amerikanischen Unternehmen zu sprechen, und jetzt generalisiere ich etwas im Vergleich zu einem deutschen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine gewisse grundsätzliche Offenheit oder größere Offenheit da ist im Vergleich zum europäischen. Allerdings muss man auch immer vorsichtig sein. Wir haben zuletzt sehr intensive Diskussionen mit einer amerikanischen Großbank geführt, die über 200.000 Angestellte hat. Und selbst dort hat man ganz vorne angefangen. Die Frage mal zu stellen, was ist ein Prozess und welchen Prozess möchte ich mir eigentlich als ersten vornehmen? Also man sollte da auch nicht immer nur Trübsal blasen und glauben, dass alles besser ist, was irgendwie jenseits des Atlantiks passiert. Das kommt immer sehr stark auf den individuellen Ansatz an. Und noch einmal bei unserem Kunden Bayer, die Rechtsabteilung hat schlicht und einfach 2019 als die Gesamt-Bayer eine digitale Transformationsstrategie ausgerufen hat, die Chance für sich selber gesehen, auch was anders zu machen und hat sie ergriffen. Also es kommt dann schon auch auf den Gesamtkontext an und nicht nur notwendigerweise, wo ein Unternehmen sich schwerpunktmäßig beheimatet fühlt.
Ja, nochmal zurück zu Ihrem Projekt bei der Bayer AG, was scheinbar auch laut Bayer sehr erfolgreich war. Laut eigenen Angaben Ihrer Website wurde bei einigen Prozessen die Automatisierungsrate um bis zu 80% verbessert. Was mich jetzt interessieren würde, wie haben Sie diese Automatisierungsraten derart erhöht? Haben Sie die Juristen in der Rechtsabteilung mit Robotern ersetzt?
Nein, das sind halt genau diese Formularprozesse, die wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt haben, die solche Ergebnisse hervorrufen können. Und wie auch schon gesagt, uns geht es nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern Zeit, die Ressource Zeit freizuschaufeln für die wirklich denkintensiven und risikobehafteten Themen und diese Standardthemen, die ja jeder Associate, jeder Praktikant mit ein bisschen Nachhaltigkeit und Restverständnis ableisten kann, dass die halt digitalisiert sind. Soll nicht heißen, dass dadurch Menschen ersetzt werden. Wir wissen alle, Regeln ändern sich permanent. Es braucht also immer jemanden, der ein Verständnis dafür hat, der diese Prozesse, die da einmal automatisiert wurden, reviewen kann, reflektieren kann, sind sie noch aktuell, was kann man ändern, gibt es unterschiedliche Länderregelungen, die neu auftreten oder geringste Anpassungen, sei es auch in den einzelnen Werten, die abgefragt werden. Also der Mensch wird definitiv nicht ersetzt, es wird halt nur Freiraum geschaffen. Und halt bei standardisierten Sachen, die halt eine klassische Checkliste zugrunde gelegt haben, da lässt sich das halt gut mit Zahlen bemessen.
Kommen solche Bedenken oft auf Sie zu? Also dass dann, weiß nicht, aus der Rechtsabteilung ja die Angst besteht, dass man bald ersetzt wird durch Workflows und ServiceNow und all das? Oder sind das...
Naja, es ist ja nicht unberechtigt. Also ich muss sagen, eine der größten Auslandsinvestitionen der letzten 3 Jahre war ein Mercedes-Werk in Südafrika. Und damals in etwas anderer Position war ich natürlich daran interessiert zu lernen, wie in einem Staat, wo 40% Arbeitslosigkeit herrscht, wie viele Arbeitsplätze mit dieser gigantischen Investition eigentlich geschaffen wurden. Und dann hieß es dann irgendwas um die 20, wenn ich mich recht entsinne. Und die hatten einfach nur noch den Cockpit, das Cockpit mehr oder weniger und haben eine gigantische, vollautomatisierte Fabrik gesteuert. Und natürlich, Juristinnen und Juristen leben ja nicht irgendwie in der Blase und sehen natürlich, was um sie herum passiert. Bis hin zu den Kinotickets, wo die Verkäufer an den Kassen nicht mehr existieren, sondern wir treten direkt an den Automaten bei Banken. Es gibt immer wieder weniger Filialen und natürlich ist diese Angst dieses Unbehagen, das ist überall hier so. Wir reden ja sogar davon, dass Teile der Gesellschaft überhaupt keine Anstellung irgendwann mehr finden werden, weil sie eigentlich durchs Raster fallen und das für sie eigentlich auch keine Arbeit mehr geben wird. Also gerade diese klassischen Blue-Collar-Jobs. Und eine Juristin und eine Juristin, die leben ja, wie gesagt, eben nicht in einer komplett auf einem anderen Planeten. Und dementsprechend sehen die das halt schon. Und unsere Antwort darauf ist immer, sie eigentlich zu dem zurückzuführen, was sie ursprünglich mal veranlasst hat, Jura zu studieren. Um tatsächlich Legal Solution Designer, das ist der Begriff, den wir dann häufig verwenden, zu sein. Weil eigentlich ist die Rolle des Juristen, der Juristin, die wie ein Architekt die Gewerke zusammenzuführen. Das heißt, es kann nicht Ihre Aufgabenstellung sein, dass Sie hingehen und die Mauer mörteln, hochziehen und die einzelnen Steine aufeinander setzen, damit es ein schönes Haus ergibt. Dafür gibt es andere Spezialisten, die das besser können. Aber Sie müssen wie ein Architekt diese ganzen Gewerke, die dort jetzt neuerdings zustande kommen, tatsächlich orchestrieren und müssen immer das große Ganze im Blick haben. Und das Ganze heißt dann auch, und das ist dann tatsächlich, die juristische Materie ist der Kit, die das zusammenhält. Weil den Softwareentwickler, den ich auf dem Projekt habe, den Managementberater, vielleicht auch noch den Volkswirten und so weiter, die liefern immer nur Teilaspekte. Aber eigentlich dreht sich das alles insgesamt um eine juristische Fragestellung, die versucht, zu Beginn ein betriebswirtschaftliches Thema zu adressieren, um dann tatsächlich auch wieder ein betriebswirtschaftliches Ergebnis am Ende des Tages zu erwirtschaften. Und das ist völlig egal, ob man das aus anwaltlicher Sicht oder aus Unternehmenssicht betrachtet. Und dazu möchten wir alle Juristinnen und Juristen wieder befähigen, dass sie wegkommen von dem, ich mörtel hier die Mauer, und das mache ich täglich 50 Mal am Tag, so dass ich mich echt frage, warum ich all die Jahre tatsächlich da in den Repetitorien gesessen habe, nur um diese Tätigkeit auszuführen, hin zu dem, was wir juristische Gestaltungsarbeit sehen, als betrachten. Und dementsprechend eben dieses Mauern und Mörteln eben der Software überlassen.
Okay, perfekt. Jetzt habe ich auch ein Intro. Gibt es auch Überlegungen in Richtung Business Intelligence oder Data Science? Also gerade Data Science ist ja auch so ein Trendthema, aus meiner Sicht aber ein sehr sinnvolles Trendthema, wobei ebenso wie das Thema KI von Juristen immer noch nicht ganz begriffen, weil es einfach unfassbar hochmathematisch ist. Also ne, BI oder Data Science, also quasi über die übliche Workflow-Automatisierung hinaus mit den neu gewonnenen Daten irgendwie zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die dann zur Unterstützung von juristischen Entscheidungen oder Managemententscheidungen, was auch immer, irgendwann dienlich sein können.
Sie haben zwei Ebenen. Sie haben zwei Ebenen der Auswertung. Das eine ist die tatsächliche Prozessdurchführung. Also wie läuft meine Rechtsberatung ab? Wie lange dauert sie? Welche Fragestellung gab es? Habe ich dort irgendwie Informationsbedarfe gehabt und so weiter? Die Tatsache, wenn Sie anfangen, jemanden, der normalerweise mit seiner Outlook-Mailbox arbeitet und dort auch eigene File-Strukturen errichtet hat, und das ist jetzt kein Scherz, schon erlebt, also eine Rechtsabteilung bestand praktisch nur aus Shared Drives und Outlook-Mailboxen. Da war alles drinnen, was irgendwie sich drum um das tägliche Wirken gedreht hat. Wenn Sie das umstellen auf eine Plattform, die im Grunde genommen immer alles sammelt, die genau weiß, wann hat etwas begonnen, wann hat etwas ist etwas abgeschlossen worden, wer hat es angefasst, was ist tatsächlich dort gemacht worden, die kompletten Audit Trail mit sich bringt, dann haben Sie natürlich Daten, mit denen Sie arbeiten können und können sagen, dieser Prozess hätte länger dauern können, war kürzer. War vielleicht die Anfrage oder die Art der Anfrage, hat die länger gebraucht, können wir was anders machen oder hätten wir von vornherein das gar nicht bearbeiten sollen und hätten es zum Beispiel einen Alternative Legal Service Provider outgesourced, der hätte das dann günstiger, schneller oder vielleicht auch ohne ein paar Zwischenstufen erledigen können. Das ist die Prozessebene. Die zweite Ebene ist natürlich die rein materiellrechtliche Ebene. Finde ich da neue Lösungen? Und das ist natürlich auch interessant, wenn Sie ein System haben, wo Sie das, was Sie als Antworten geben, festhalten, dann schaffen Sie sich natürlich Ihr eigenes Knowledge Management, ein Begriff, der eher aus der anwaltlichen Welt und nicht unbedingt aus der Rechtsabteilung kommt. Aber natürlich haben Sie dann auch eine Chance auf dieses Wissen, dass Sie selber sich im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit angesammelt haben, wieder darauf zurückzugreifen und sich zu fragen, wie habe ich letztes Mal diese Fragestellung hier eigentlich geklärt und was war mein Bezugspunkt? Was habe ich da gemacht? Was war meine Antwort drauf? Und das muss ich nicht unbedingt auf so trivialen Ebenen wie Contract Reviews bewegen, wo Sie sagen, ich schaue jetzt mal hier 10.000 Verträge nach einer gewissen Klausel oder Formulierung durch, sondern es kann durchaus auch einen Schritt weitergehen. Und da wird dann AI jetzt nicht unbedingt eine Nanny-Funktion, die meine Unordnung bei mir selber korrigiert, sondern sie schafft tatsächlich den Wert, weil sie mir Bezüge darstellt. Und das ist sehr wohl, also wenn wir über Business Intelligence reden, auf dieser materiellrechtlichen Ebene, durchaus dann eine Fähigkeit, die wir sehr wohl sehen. Und da gibt es ein paar spannende Projekte, da muss man schauen, wie die zukünftig sich entwickeln werden. Also deswegen haben wir sowohl für SmartVocat Workflows durchaus in der Product Roadmap tatsächlich eine AI-Engine mit eingeplant. ServiceNow hat das auch schon in der Grundplattform mit drinnen. Auch das Thema Process Mining hängt da zum Beispiel schon mit drinnen und. Also das kommt. Weil dort, wo Sie Daten haben, ist immer die Frage, wie können Sie aus diesem riesigen Berg tatsächlich was Sinnhaftes herauslesen, was Sie eigentlich am Ende des Tages weiterbringt, weil es Wissen ist, nicht nur einfach Daten. Daten zu Wissen letztendlich umwandelt. Und dass diese Plattformen generieren tonnenweise Daten. Aber es ist nicht ganz trivial, das muss man auch dazu sagen. Eine der spannenden Dinge, die wir auch machen, ist dann auch Mandanten zu beraten, wie sie denn KPIs anders denken müssen. Weil natürlich können sie sagen, wie lange hat mein Prozess gedauert? Das ist jetzt keine große Aufgabe, das spuckt Ihnen das System real-time aus, sagt dann, zurzeit sind so und so viele Anfragen bei Ihnen, die dauern im Schnitt so und so lang. Der häufigste Typ sind zum Beispiel Anfragen rund um Homeoffice, arbeitsrechtliche Fragen rund um Homeoffice. Das ist wenig spannend. Die spannende Frage entsteht da, wo Sie zum Beispiel so Themen wie Value at Risk mit reinbringen oder eine Korrelierung zwischen verschiedenen Variablen entdecken, um daraus dann wieder Wissen zu schaffen und dann präventiv als Rechtsabteilung sagen, da gibt es zum Beispiel Informationsdefizite bei uns in der Company oder vielleicht gibt es da Fehlverhaltensweisen, die müssen wir aufdecken. Und dann fangen diese Dinge an, tatsächlich echten Mehrwert zu schaffen und nicht nur einfach dumpf Daten abzubilden in Dashboards und so weiter.
Wobei ich glaube oder mir kaum vorstellen kann, was ein Data Scientist oder Business Intelligence Experten oder Expertin in unseren Rechtsmarkt ziehen soll. Das ist ja auch irgendwie eine Nische und der Anreiz ist dann auch nicht besonders groß, wenn wieder irgendein FAZ-Artikel darauf aufmerksam macht, dass wir Juristen abends nach Feierabend dann unser Faxgerät umarmen. Ja, aus meiner Sicht irgendwie eine irrige Vorstellung der Legal-Tech-Szene, dass man diese Leute an jeder Ecke finden würde und man nur eine tolle Idee bräuchte, die man dann einfach so umsetzen könnte. Aber okay, ist irgendwie nur Zukunftsmusik an dieser Stelle. Vielleicht können Sie ja den einen oder anderen Data Scientist, der hier mithört, anwerben.
Wir haben ja das, also wir hatten jetzt, wie gesagt, manchmal sind wir getrieben jetzt nicht unbedingt von kommerziellen Überlegungen, sondern einfach, weil uns Dinge Freude machen und wir neugierig sind. Und dementsprechend hat sich ein Großteil oder ein nicht unerheblicher Anteil des SmartVocats-Teams bei der Gründung der dritten privaten Jurafakultät in Berlin engagiert, bei der BSP, Business and Law School. Mhm. War vorher nur eine Business School, jetzt gibt es dort auch eine klassische Fakultät Rechtswissenschaften. Also wir haben uns in der Phase der Akkreditierung, in den Auseinandersetzungen mit, oder Auseinandersetzung ist falsch formuliert, mit den Interaktionen mit dem Wissenschaftsrat und so weiter, was die Akkreditierung des Studienganges anging, eingebracht und haben durchaus auch unsere Ideen verankert. Von der Fragestellung, dass Repetitorien eben nicht mehr extern angeboten werden sollten, bis hin zur Frage, was soll da eigentlich beim Volljuristen, weil es sind nach wie vor Examenstudiengänge natürlich, oder es ist ein Examenstudiengang. Was aber sind die Zusatzqualifikationen, die man braucht? Wie weit geht man mit dem Coding? Was ist mit den Soft Skills? Was ist mit den Management-Fragestellungen, die heutzutage auftauchen? Wie kann ich die in das Studium einbauen, ohne dass der zukünftige Volljurist oder die Volljuristin komplett überladen wird und gehirntot aus dem Studium mehr oder weniger kommt? Wie können Sie diese Materie noch bewältigen, ohne dass wir die juristischen Grundlagen vernachlässigen? Und wir haben dann auch einen Masterstudiengang aufgesetzt, auch das Institut und viele andere Dinge, weil wir glauben, dass die Welt, in der wir leben, eben nicht mehr in Silos stattfindet. Und es gibt so einen schönen Begriff, es gibt O-Shaped Lawyers in England, durch Dan Kane zum Beispiel geprägt den Begriff, das Delta-Profil in den USA, und wir sind tendenziell eher mit den T-Shaped Lawyern unterwegs. Das heißt, jeder Jurist muss eigentlich die Anknüpfungspunkte zu Management und Technologie verstehen. Und das muss sich in der Ausbildung niederschlagen. Das bedeutet aber auch, dass jemand, der Data Scientist ist, eine ähnliche Leistung erbringt. Und eine der Geschichten, und wir alle wissen, dass mit Herrn Solmsen bei Siemens quasi eine neue Ära der Anerkennung der juristischen Beiträge zur Unternehmensstrategie, zumindest in Deutschland, erreicht wurde. Wir wissen, dass unsere Welt immer juristischer, immer reglementierter wird durch juristische oder zumindest regulatorisch compliance-orientierte Rahmenwerke. Also wenn man früher von der Hegemonie der Wirtschaft gesprochen hat, die ist natürlich, alles wird wirtschaftlichen Zwängen untergeordnet, aber was dazugekommen ist, dass unsere Welt auch für die Nichtjuristen immer juristischer wird. Weil man muss sich nur ein triviales Beispiel wie die Corona-Verordnung anschauen. Selbst meine Mutter weiß inzwischen, dass es ein Stück juristischer Kernarbeit ist, sie zu draften und tatsächlich dann auch umzusetzen. Und so wird unser Alltag auch immer stärker von diesen juristisch angehauchten oder zumindest juristisch fundierten Themen beeinflusst. Dementsprechend kann man heutzutage als BWLer, aber auch als Data Scientist nicht mehr sagen, das ignoriere ich. Die müssen auch eine T-shaped sozusagen Einstellung einnehmen. Und das ist eine Chance. Wenn Sie heute guter Data Scientist sind, dann haben Sie eine grandiose Karriere vor sich. Wenn Sie sich dann an Legal und Compliance rantauen.
Hm. Ja, da ist was dran. Das nehme ich jetzt auch mal als Abschluss, Herr Füsken, Frau Marx, in diesem Sinne. Nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Das war hochspannend. Ich hoffe, unserer kleinen Community hat das auch gefallen. Wir besprechen ja gewöhnlicherweise eher so die Makrothemen an, und das war heute mal eine andere, sehr interessante Mikroperspektive. Und mir bleibt an dieser Stelle wieder nur noch zu sagen, dass das wieder eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts war, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen, und ich sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.